Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Purecast. Und erneut, wie immer, ein wundervoller Gast, und zwar die liebe Linda Schröter. Hallo, liebe Linda, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, herzlichen Dank für dieses nette Intro, Sven. Ich bin Linda Schröter, Blockadenlöserin mit Zufriedenheitsgarantie. Von Hause aus bin ich Psychologin und Kunsttherapeutin und NLPlerin und auch schamanisch weitergebildet und mit Aufstellung weitergebildet. Das heißt, ich sage immer, ich bin ein Wachstumsnerd und ein Transformationsnerd. Und mache das mittlerweile im 19. Jahr und habe einfach total viel Freude daran, Menschen, wenn sie irgendwo weiterkommen wollen, es klappt nicht oder nicht genau wissen, wie es weitergehen kann oder stecken bleiben oder mit was Altem immer noch strugglen, zu sagen, okay, lass uns mal ganz liebevoll hinschauen und das in der Tiefe verändern und dann lösen sich oft sogar andere Sachen automatisch mit. Das ist meine Jam.
Der Weg zurück sozusagen in die Essenz, um dann in die Fülle zu kommen.
So kann man das sagen. Sehr schön.
Dadurch, dass es ja so ein großes Feld ist, haben wir im Vorfeld besprochen sozusagen, okay, wie wollen wir es aufziehen, den Podcast, die Folge. Und wir haben dann herausgearbeitet, einmal kurz für die Hörer und Hörerinnen, wenn alte Retterprogramme übernehmen und wie du sie updatest und einmal das Thema kritikfrei, wie du deine Beziehungen durch bewusstes Schweigen stärkst. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Thematik und da würde ich einfach gerne mal die plumpe Frage stellen, was sind Retterprogramme?
Okay. Wäre auch meine Frage gewesen.
Ja, wenn man da nicht tief in der Materie ist, ist es erstmal schwer nachvollziehbar, das verstehe ich. Also Retterprogramme, finde ich, ist eine liebevolle und relativ präzise Beschreibung für was ganz Simples. Stell dir vor, du bist 5 Jahre alt und du willst, keine Ahnung, die gelben Gummistiefel haben und nicht die blauen. Und du kriegst die aber nicht. Und du bist sauer und du bist traurig und du bist enttäuscht und du reagierst emotional darauf. Und deine Mutter hatte vielleicht schon eine schlechte Nacht, hat gerade Stress in ihrer Ehe, wie auch immer, und reagiert genervt darauf und kann überhaupt nicht damit umgehen. Das heißt, du bist als Kind aufgeregt und emotional und eigentlich bräuchtest du Erklärung, Beruhigung, Anerkennung, dass du die gelben Gummistiefel haben willst. Vielleicht auch die Erklärung, warum das nicht geht. Mit 5 versteht man ja schon relativ viel. Aber was passiert ist, die Mutter schiebt das Kind zurück und sagt, nee, jetzt komm, jetzt sei einfach ruhig, das kann ich jetzt auch noch brauchen. Muss noch nicht mal schlimm sein, muss auch nicht gewalttätig sein, aber in dem Moment ist es was, wo das Kind denkt, Verbindung zur Mutter ist weg. Und das heißt, die Wut oder die Enttäuschung oder die Trauer oder der Schmerz kann in dem Moment gar nicht da sein. Und weil dann die Verbindung zur Mama weg ist. Die Verbindung zur Mama zu verlieren, können wir uns aber nicht leisten. Weil ganz tief in uns drin steckt immer noch, als Menschen, als kleine Menschen, ohne andere große Menschen, die auf uns aufpassen, können wir nicht überleben. Das heißt, wir haben nicht die Chance zu sagen, ist mir egal, dann nehme ich halt mein Köfferchen, packe mein Lieblingskuscheltier ein und suche mir eine neue Familie, wenn die Mama nicht taugt. Das können wir ja nicht machen. Wir müssen ja mit der Mama klarkommen, die wir haben. Und wir brauchen auch die Verbindung zu ihr. Und wir werden als Kinder im Wesentlichen alles tun, um diese Verbindung zu halten. Das heißt, die Wut und die Enttäuschung und die Traurigkeit, die in dem Moment da ist, und das ist jetzt natürlich ein harmloses Beispiel, aber bleiben wir mal bei den gelben Gummistiefeln, müssen wir innerlich wegschieben. Weil die bedrohen, diese Wut bedroht unsere Verbindung zu Mama. Also reißen wir uns zusammen und sagen, schaffe ich schon, brauche ich nicht, ist nicht schlimm. So, ich bin ein gutes Kind, bin jetzt still.
Das so. Liebe Kind, ja.
Das liebe Kind, das zusammengerissene Kind. So.
Ja.
Und der Anteil, der sich in dem Moment bildet, der sagt, brauche ich nicht, schaffe ich schon, die Wut schieben wir weg. Das ist einer, der sagt, nee, Wut ist eh nur immer stressig. Weil Wut macht mir Angst, weil durch Wut verliere ich Verbindung zur Mama. Dieser Anteil, der sagt, nee, kriegen wir schon hin, das ist ein Retterprogramm. Das ist ein Programm, was reinkommt, um die Verbindung zur Mama zu halten oder wiederherzustellen. Das heißt, wenn das sowas nur einmal passiert, keine Sorge, und man muss dem Kind nicht die gelben Gummistiefel kaufen, das ist nicht der Punkt. Aber wenn die Eltern und die meisten Eltern waren und sind auch bis heute nicht, Entschuldigung, wenn ich das so plump sage, nicht besonders gut darin, Kinder emotional wirklich zu containen, zu beschützen, damit umzugehen, zu validieren, ohne in so ein Laissez-faire zu gehen und ihnen dann alles zu geben, das ist auch nicht gut, aber Orientierung ist auch notwendig. Aber zurück zum Retterprogramm. Dieses Programm, das ist so, das behalten wir so lange, bis wir es updaten. Und manche Leute, kennt ihr vielleicht, haben das noch mit 20, 30, 40, 50, 60. Und sobald sie innerlich Wut merken, kommt das Programm, das sagt, ah, Wut, warte mal, mein Einsatz, nein, brauchen wir nicht, wir reißen uns zusammen. Mhm. So. Und es gibt viele Leute, die fast nie ihre Wut zeigen, außer es eskaliert ganz doll. Oder die keinen guten Kontakt zu ihrer Trauer haben oder keinen guten Kontakt zu Frustration und so weiter. Und das hat ganz viele Auswirkungen, die wir nicht wollen. Zum Beispiel ganz simpel so Sachen, und jetzt springe ich mal zum Business. Ganz simpel so Sachen, wenn wir keinen guten Zugang zu unserer Wut haben, ist es auch schwierig, Vorträge zu halten, zu Netzwerken, für unser Gehalt einzustehen. Also Wut ist ja auch so eine Grundenergie von, ich spüre, dass eine Grenze nicht richtig ist. Und wenn ich unterbezahlt bin, ist es auch ein Gefühl von, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das fängt mich an zu ärgern. Ich habe doch eigentlich jetzt mehr verdient. Und da kann es schon losgehen, dass man sagt, so, nee, ist schon okay. Ist schon okay. Also die Auswirkungen, die diese Sachen haben und diese Retterprogramme, wenn die weiterlaufen, wir die nicht wieder deaktivieren, denen sagen, okay, früher warst du ganz wichtig, das verstehe ich, aber guck mal, heute bin ich, weiß nicht, wie alt bist du?
31.
31. Heute bin ich 31 und ich kann heute ganz anders mit Wut umgehen. Und die Menschen um mich herum, die kommen damit klar, wenn ich auf was verärgert reagiere. Und ich kann es auch besser in Ich-Botschaften und in gesunden Weisen ausdrücken. Ich muss mich jetzt nicht mehr auf den Boden werfen. Ja, ich habe mehr Strategien als damals. Keine Sorge, das wird die Menschen um mich herum nicht zurückstoßen. Ich bin viel ressourcevoller als Erwachsener. Aber dieses Retterprogramm, wir müssen uns zusammenreißen, um Mama nicht zu verlieren, das weiß das oft gar nicht. Und deswegen, das war schon eine relativ lange Erklärung, aber das ist sozusagen, was ein Retterprogramm ist, ist im Grunde eine Verhaltensweise oder ein Muster oder ein Anteil, je nachdem, in welchem psychologischen Konzept oder Modell man unterwegs ist, heißt es anders. Aber der sozusagen einen anderen Anteil meist unterdrückt oder wegschiebt oder übernimmt, um etwas Wichtiges sicherzustellen. Also es gibt eine ganz positive Absicht, aber wenn wir erwachsen sind, brauchen wir das üblicherweise nicht mehr.
Ich frage mich, ob ich das auch selbstbewusst wahrnehmen würde. Also woran würde ich denn erkennen, dass ein altes Retterprogramm noch in mir aktiv ist? Ich habe ja das Gefühl, dass das vielleicht eher so dann jemand mir gegenüber eher spiegeln könnte, als dass ich das jetzt selber vielleicht merke. Wie siehst du das?
Das sind zwei wahnsinnig gute Fragen und Anmerkungen. Also erstmal, du hast recht, meistens ist es für die anderen leichter zu sehen als für uns selber. Weil was nämlich üblicherweise passiert ist, wenn dieses Retterprogramm extrem stark ausgebildet ist, also die sind nicht alle gleich intensiv, aber wenn es ein sehr starkes Retterprogramm ist, ist es wie so wupp, als wird das übernehmen und wir sind dann einfach wütend wie ein Fünfjähriges und dann ist es erstmal für die anderen so klar und denken so, warte mal, dieser Typ in Anzug, warum flippt der gerade so aus? So, jeder hat schon mal einen Chef erlebt, der ausgeflippt ist, wo man denkt, ist das jetzt so ganz altersgemäß? So. Das heißt, von außen hast du absolut recht, Katrin, das ist so sichtbar von außen, so peinlich sichtbar. So. Und für uns selber, wenn wir drin sind, ist es so, es gibt bestimmte Hinweise, für die wir uns selber sensibel machen können. Zum Beispiel, wenn wir merken, dass wir emotionaler auf was reagieren, wenn wir uns besonders unwohl fühlen. Manche haben auch das Gefühl zu schrumpfen. Das klingt jetzt halt so ein bisschen lustig, aber wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir das Gefühl haben, die andere Person wirkt auf einmal so groß und übermächtig auf uns. Das ist halt nicht, dass wir merken, dass wir schrumpfen, aber wir merken, dass unser Konfliktpartner, also die Person, mit der wir was klären müssen und wo wir vielleicht unterschiedliche Ansichten haben, auf einmal so übermächtig wirkt. Das sind so Sachen. Es kann aber auch so sein, dass wir auf einmal nicht mehr gut Worte finden. Oder, also im Grunde lohnt es sich, dass sobald wir mal ein Feedback von jemandem haben, und dafür ist es übrigens sehr, sehr hilfreich, Menschen, denen wir vertrauen und die liebevoll Feedback geben können, Bedingungen, zu sagen, hey, ich habe das jetzt mit diesem Retterprogramm gehört, wo hast du die Idee, dass ich vielleicht nicht ganz altersgemäß für mich sorge, was ich eigentlich schon besser könnte? Ganz oft habe ich auch Eltern, die sagen, oh Mann, und dann habe ich wieder mein Kind angeschrien, das wollte ich doch gar nicht. Und dann sage ich immer, wichtig ist, dass man diese Frühwarnsignale wahrnimmt. Oder Gedanken, so Gedanken wie, oh Mann, schon wieder. Das ist nur so ein ganz kleiner Gedanke. Oder, boah, nicht auch noch das oder so. Wir haben meistens so kleine, für uns unterschiedliche kleine Mini-Red Flags, die von da aus breitet es sich aus. Und ja, im Büro sage ich einfach, wenn du merkst, dass du einen Kloß im Hals hast, wenn Leute sich da nicht mehr gut ausdrücken können, oder wenn du merkst, dass du nervös wirst, oder wenn du merkst, dass du so eine brennende Wut in deiner Brust kriegst, so, und du weißt, das ist die Vorstufe von Shutdown, nichts mehr sagen oder so, dann geh auf die Toilette. Das kann man ja immer im Büro. Mach die Tür zu. Und eine Sache, das hast du jetzt noch nicht gefragt, aber ich vermute, dass es sehr wichtig ist, wenn du so ein Frühwarnzeichen mitbekommst, erstmal auch zu sagen, da ist ein Teil in mir, der fühlt sich gerade überfordert, der ist gerade wütend, was auch immer. Um erstmal sich sein Hauptbewusstsein, sein erwachsenes Hauptbewusstsein wieder in die Macht, in die Kontrolle, in die Übersicht zu holen. Und zwar nicht Kontrolle im bösen Sinne, sondern Kontrolle im guten Sinne, weil wir wollen ja als Erwachsene Entscheiden treffen und nicht unseren 5-Jährigen im Büro rauslassen. Weder im Büro noch mit den Kindern noch mit Kunden. So, ich denke, da sind wir uns einig. Zumindest nicht unverbunden. Also die spielerische Qualität von einem 5-Jährigen in einem Meeting kann durchaus auch Spaß machen, wenn es Teil davon ist und wenn es nicht sozusagen einen Haupthut aufhat, ne? Aber zurück zu deiner Frage nochmal, was man machen kann, fährt gleich nochmal. Wenn ihr euch hinsetzt oder wenn du als Podcast-Zuhörer oder Zuhörerin dich hinsetzt und dir überlegst, welche Situationen laufen nicht so, wie du sie haben möchtest, wissen wir eigentlich. Es gibt, meistens ist es so, wir kommen in was rein, wir werden zu ruhig, zu laut, zu emotional, zu wenig emotional. Also wir haben ja unterschiedliche Programme, die halt zu unserer Kindheit gepasst haben, um da sicherer zu sein. Und nachher denken wir, oh Mann, ich wünschte, ich hätte das anders gemacht. Und wenn wir das merken, das ist ja meist nicht, dass es einmal passiert und dann nie wieder, sondern wir rasseln immer wieder in dieselben Sachen rein, dann können wir uns in Ruhe hinsetzen und mal überlegen, was ist denn für mich so ein Frühwarnsignal? Was nehme ich als erstes wahr, bevor das passiert? Und da wirklich auch so ein bisschen so auf Schatzsuche gehen, auf Schnitzeljagd gehen. So, was sind so die ersten Schnitzel, bevor ich da so hinkomme? Und sich das aufzuschreiben und da mehr Bewusstsein reinzubringen und dann zu üben, je früher wir es mitkriegen, je leichter ist es, einen anderen Abzweig zu nehmen. Und man kann ganz simple Sachen machen. Im Büro kann man auf Toilette gehen. Wenn man kleine Kinder hat, die schreien und man merkt so, gleich kriege ich selber die Krise. Physisch, ich bin immer für physisch an der Stelle, sich hinsetzen. Sich hinsetzen und sagen, stopp. Denn was oft auch passiert mit diesem Retterprogramm, es fühlt sich so dringlich an. Wir glauben, jetzt irgendwas machen zu müssen. Und die Dringlichkeit an sich, finde ich, ist eine der fettesten Red Flags, die es gibt. Denn Dringlichkeit ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man nichts tun sollte, was anderes tun sollte. Weil das nicht auf dem höchsten, bewusstesten Zustand kommt. Aber Katrin, jetzt möchte ich dich wieder zu Wort kommen lassen. Ich habe da dein Stirnrunzeln gesehen.
Bei mir hat es jetzt schon gerattert im Kopf. Ich muss das jetzt echt mal so in den nächsten Tagen, Wochen beobachten, beziehungsweise auch mal meinen Mann drauf ansetzen, dass der vielleicht mal so einen Hinweis gibt. Ich finde das total spannend. Aber ja, ich selber, also ich würde mir jetzt spontan auch gar nicht unbedingt was einfallen. Ich weiß, da ist bestimmt was, aber ich kann es jetzt gerade noch nicht so greifen, was da alles für Themen. Ja, spannend.
Mir ist sofort was eingefallen. Und zwar, dass ich sofort ruhig werde. Komplett ruhig. Mm,
ganz typisch, ja.
So gar nicht mehr reden. Und was du beschrieben hast, insbesondere in Bezug auf, ich sag's mal, sehr überwältigender Dominanz und Ausstrahlung, ist der Schrumpfeffekt bei mir sehr, sehr, sehr stark. Sehr stark. Ich habe mich gerade komplett wiedergefunden in allem, was du gesagt hast. Also jetzt nicht auf den Boden werfen, das nicht. Aber doch. Also das stimmt. Ich bin mir da auch sehr, sehr, sehr bewusst drüber. Und ich nutze für mich die Kunst, um mir selbst wieder mehr zu erlauben. Ja. Um damit rauszugehen sozusagen und mich selbst wieder ausdrücken zu lernen. Und das Step-by-Step, das fällt mir sehr schwer sogar, ehrlich gesagt, auch wenn es für andere vielleicht gar nicht so wirkt. Aber für mich ist es sehr, sehr recht schwer, diese Schritte zu gehen, weil genau dieser Effekt, dieses, wie du es echt so schön beschrieben hast, mit dem Aushalten und klein machen, ich schaffe das schon, muss ich jetzt durch. Ja, es stimmt. Genau das ist das, was da immer wieder durchkommt, wo man sich dann sofort zurücknimmt, bevor man überhaupt in die Action geht. Ja.
Ja, was du da zum Beispiel auch mal probieren kannst, es gibt ja viele Wege, die nach oben führen, aber was du wirklich mal probieren kannst, ist ganz klassisch aus der Gestalttherapie, diesen Anteil mal auf einen Stuhl setzen und dich auf einen anderen Stuhl setzen und mit dem mal ein ganz liebevolles Gespräch führen und sagen, hey, ich sehe, wie viel du für mich ausgehalten hast. Und ich sehe, wie wichtig das war. Und ich bin total dankbar, dass du uns in unserer Kindheit so gut da durchgebracht hast. Und ich sehe auch, wie anstrengend und schmerzhaft das war. Ich sage manchmal so ein bisschen mit so einem düsteren Humor, das ist im Grunde Kinderarbeit, wenn so ein Anteil so lange so viel für uns hält und dann auch noch ins Erwachsenenalter hinein. So, das ist ja fürchterlich anstrengend. Und dann auch. Und was ganz spannend ist, oft kann man den Anteil fragen, ist dir eigentlich bewusst, dass ich schon 32 warst, oder?
31. 31. Ich werde 32.
Sorry. Ist dir eigentlich bewusst, dass ich schon 31 Jahre alt bin? Also kannst du das spüren und wahrnehmen, dass ich ein 31-jähriger erwachsener Mann in deinem Fall bin? Und oft ist den Anteilen das gar nicht so bewusst. Also wenn man nicht nur einfach informiert, sondern sich Zeit nimmt, da mal reinzuspüren, ist diesem Anteil nicht bewusst, wie groß du bist, wie stark du bist, wie ganz, ganz basal, dass du deine eigene Kleidung auswählen kannst, dass du dein eigenes Essen auswählen kannst, dass du entscheiden kannst, mit wem du Zeit verbringst, mit wem du keine Zeit verbringst, dass du jederzeit einen Raum verlassen kannst. Selbst das ist ja was Kinder manchmal nicht durften. Also es darf man nicht vergessen, diese Retterprogramme entstehen in Zeiten, wo wir in der Kita waren, wo Oma auf uns aufgepasst hat, wo Mama vielleicht übermüdet war oder Papa, wo wir gar nicht weg konnten, wo wir teilweise die Kleidung dahingelegt bekommen haben, siehst du, trägst das jetzt und wir gehen jetzt. Also überleg mal, wie wenig Freiraum die meisten Kinder, ich sage nicht alle, aber die meisten Kinder hatten. Und in diesem Zustand sind diese Anteile auch noch. Die sind meistens ein bisschen unverbunden vom Rest der Entwicklung, die so alle anderen durchgemacht haben, während die älter geworden sind. Und dann zu sagen, hey, ich sehe das, du hast so viel für mich gehalten und das brauchst du jetzt nicht mehr. Schau, ich bin groß, ich bin stark, ich kann Entscheidungen treffen, ich habe Geld, ich habe Essen.
Ja.
So, manche haben ja auch dann irgendwie, dann kriegst du keinen Pudding bestraft oder so oder noch schlimmer. Wir können uns den Pudding selber kaufen. Ja, also das klingt so trivial, aber ja, oft ist es eine unglaubliche Erleichterung im System, wenn man sich das mal sagt, dass der sich entspannen kann. Dann auch zu fragen, wenn du das gar nicht mehr machen würdest, was würdest du lieber machen? Und manche sagen erstmal, oh, ich will gehalten, kuschelt werden. Manche sagen, boah, ich will spielen gehen, lass mich alle in Ruhe, mir reicht's mit der Verantwortung. Das ist ganz unterschiedlich, aber du kannst auch direkt damit Kontakt aufnehmen und das ist neben dem, das so Stück für Stück zu machen, oft eine sehr wirksame und dadurch auch schnellere Variante, das Thema zu verändern.
Wahnsinn.
Also ich muss sagen, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil ich meine, wie du ja auch schon eben sagtest, ich meine, der Sven hat das jetzt 31 Jahre so sein Verhalten geäußert, ich jetzt 40 Jahre. Und ich kann
43,
ja nicht, also ich denke ja nicht, dass ich das jetzt plötzlich innerhalb von 4 Wochen plötzlich mein Verhalten da total so umstellen kann. Ne? Das braucht ja Zeit. Hast du da vielleicht so, oder was meinst du? Also du siehst das nicht so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich das auf einmal so schnipse und morgen mache ich es ganz anders. So. Ich kann mir vorstellen, dass ich ja immer wieder so ein bisschen dann zurückfalle.
Es ist beides ein bisschen wahr. Also zum einen stimmt das natürlich und du hast recht, du bist 40, ich bin 43, Sven ist 31, wir haben lange das weiter, bestimmte Programme weitergezogen, die sind hart trainiert und so weiter. Auch neurologisch kann man sagen, klar, da sind die Nervenbahnen alle richtig fett angelegt und so weiter. Was aber auch wahr ist, auch von der Neuroplastizität her, wenn wir ein emotionales, stärkeres Erlebnis haben von tiefe Erleichterung oder Ah, jetzt kann ich mich wieder sicher fühlen. Dann werden auch schneller Bahnen umgebaut, als wenn wir nur überzeugt reden. Das heißt, die Intensität, die emotionale Erfahrung ist wichtig. Ich freue mich ja immer, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wenn meine Klienten weinen, weil ich weiß, dann passiert was emotional. Und dann verändert sich das Gehirn, auch auf einer neuroplastischen Ebene. Und sobald das passiert, können schnelle Veränderungen schon passieren, wenn man wirklich an den richtigen Punkt kommt. Also wenn man wirklich mit dem Retterprogramm, worum es jetzt in dem Fall geht, was sich zurückhält, wenn man wirklich in tiefen Kontakt damit geht und das wirklich anerkennt und da fließen Tränen und man verbindet sich damit, ist schon meine Erfahrung mit meinen Klienten und auch mit mir selber, ich mache das natürlich auch immer mal wieder, ich sage immer, man wird nicht Coach, weil man so eine perfekte Kindheit hat und das ist Quatsch.
Richtig, wer hat die?
Genau, wer hat die? Aber ich sag mal, Coaches haben meist eine Kirsche drauf, dass sie sich so dafür interessieren.
So. Ja, stimmt.
Genau, aber was ich sagen wollte ist, es können Veränderungen sehr schnell passieren, wenn man sehr gezielt und sehr tief geht. Und ich habe schon oft das Feedback gehabt, das liebe ich am liebsten. Also meine Lieblingsfeedbacks sind folgende. Ich war direkt nach dem Coaching einkaufen, die Leute haben anders auf mich reagiert. Oder meinem Mann ist aufgefallen, das. Oder meine Freundin hat auf einmal gesagt, warum bist du da jetzt so locker, da warst du früher überhaupt nie locker. Das sind so meine Lieblingskategorie, wenn die Leute das von außen zurückgespielt kommen. Meine zweite Lieblingskategorie ist, dass die Leute merken, ja, und dann hat sich was verändert, weil wir so tief gearbeitet haben. Ich bin immer noch dabei, das mental nachzuvollziehen, was genau wir gemacht haben. Wobei ich mache keine Hypnose, ich mache das immer bewusst und immer mit Hauptbewusstsein, keine Sorge. Ich finde das ganz wichtig, dass man es mental nachvollziehen kann. Aber natürlich, das merkt ihr auch, ich erzähle davon, es ist auch nachvollziehbar. Aber wenn man normalerweise sich nicht damit beschäftigt, ist es erstmal neu und fremd und so funktioniert das. Wird mir ja bei anderen Themenbereichen auch so gehen. Das heißt, die Leute sagen, okay, ich bin immer noch fasziniert, dass dieses bisschen Rollenspiel und Weinen so viel verändert hat. Aber ich fühle mich jetzt anders. So, das heißt, dadurch, dass man sehr emotional heilsam wirklich machen kann, ist das durchaus auch möglich, dass es schnell geht. Und es ist gleichzeitig auch wahr, dass man da sanft immer mal wieder sozusagen Bewusstsein haben darf und da weitergehen kann.
Wahnsinn.
Magst du da vielleicht noch ein bisschen von dir erzählen? Also hast du so ein Beispiel, wo du sagst, du hattest da selber so einen Aha-Moment, wo du das so, was du eben gesagt hast, du hast ja auch gesagt, du machst das an dir selber sozusagen, praktizierst das an dir selber. Hast du da auch so einen Aha-Moment, den du mit uns teilen magst?
Ah, viele. Was nehme ich denn jetzt mal? Also, Was vielleicht lustig ist, ich weiß nicht, ob es so ganz klassisch ist, aber es wird durchaus unterhaltsam, weil es ein bisschen andersrum ist. Ich komme aus einer Familie, wo sehr um Aufmerksamkeit gekämpft wurde. Bin mit zwei Brüdern groß geworden. Meine Eltern hatten ihre eigenen Psychopathologien, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Die leben beide noch, deswegen möchte ich da respektvoll bleiben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich müsste so besonders groß und besonders präsent sein, um als Kind vorzukommen. Und nachdem ich ausgezogen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich schrumpfe, aber zu meiner richtigen Größe. Das heißt, dieses Retterprogramm, und ich habe das auch so, und genau, das ist sozusagen, das hat sich so Stück für Stück verkleinert. Und ich habe das auch gemerkt, dieses Retterprogramm, was so sehr dominant sein musste im Umgang. Ich habe irgendwann gemerkt, keine Ahnung, auf Partys, ich muss das jetzt gar nicht erzählen. Ich könnte das, aber das ist gar nicht notwendig. Und das ist so befreiend, wenn man so bei seinen Mustern erwischt und merkt, ich habe so einen Impuls und ey, nee, warte, ist gar nicht notwendig. Ist voll schön gerade. So, da ist gar nicht notwendig, jetzt noch einen draufzulegen oder so. Also das ist zum Beispiel, da komme ich halt so her. So, und meine persönliche Reise ist auch eher in dieses, in dieses empfindsame, ruhigere zu gehen. Ich meine, das andere dient mir. Ich habe sehr viele Führungskräftetraining zu geben und diese Art von Basistraining aus meiner Kindheit hat mich perfekt darauf vorbereitet, Führungskräftetraining zu geben. Also es liegt auch immer ein Esse drin, das darf man auch nicht vergessen. Also die Fähigkeit, sich zurücknehmen zu können, ist ja erstmal eine Fähigkeit. Und ich sage auch immer, die Fähigkeit, die wir durch Trauma oder Trauma ist es ja nicht immer nach psychologischer Definition, aber ich sage es mal Trauma im Sinne von, wir haben etwas erlebt, womit wir damals nicht umgehen konnten, wofür wir nicht die Ressourcen hatten und deswegen ist es im System stecken geblieben. Ist nicht die ICD-10-Variante davon, aber ich sage jetzt mal praktikabel fürs Coaching. Okay? Hm. Das heißt, auch das, was zu diesen Mechanismen geführt hat, zu den Retterprogrammen, ist ja eine Fähigkeit, die wir einsetzen können. Und diese Fähigkeit kann uns an den richtigen Stellen dienen, aber wir sind dann integriert aus meiner Sicht, wenn wir das einsetzen können, aber nicht müssen.
Hm. Ja. Gut beschrieben, wirklich und erklärt. Bei mir rattert es auch in einer Tour. Das ist ganz krass. Ja. Ich überlege gerade, ich würde gerne kritikfrei dort mit einbinden, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es einfach perfekt passt.
Okay.
Vielleicht Thema Wut und Kritik lässt sich extrem gut kombinieren.
Ja.
Und vielleicht hast du dort ein Kurzbeispiel sozusagen und vielleicht auch ein Impuls für eine Umgangsweise.
Mhm.
Ja.
Du hast recht, das passt sehr, sehr gut zusammen. Also im Vorfeld, um das offen zu machen, hatten wir eine Liste mit Themen und ihr habt euch zwei ausgesucht und das passt wirklich fantastisch, muss ich wirklich sagen. Im Übergang ist es ja so, Kritik, wenn Menschen kritisieren, oder sagen wir mal so, wenn wir kritisieren, sind wir meistens nicht in einem ressourcevollen, guten Zustand. Punkt. Ich postuliere das erstmal so.
Okay.
Das heißt, das ist genau der Zustand, aus dem wir am besten nicht agieren sollten. Das heißt nicht, dass die Information, dass uns da was ärgert oder dass wir was anderes haben wollen, unwichtig ist. Im Gegenteil, die ist sehr wichtig. Aber wenn wir das Ziel haben, dass wir kriegen, was wir wollen und kriegen, was wir brauchen, dann ist der Moment, wo wir das so kritisch raushauen wollen, nicht zielführend. Das heißt, es ist besser, sowohl im Arbeitskontext als auch in der Ehe, manchmal auch, gilt auch mit den Kindern, den Nachbarn oder sonst wem, wenn wir so sagen, nee, das müssen wir denen jetzt sagen und so ein Gefühl haben. Einfach ein Papier und Stift oder das Handy heutzutage zu nehmen und sich den Punkt aufzuschreiben. Und dann entweder im Büro sich einen Kaffee machen gehen oder einen Tee trinken oder einmal ums Haus laufen oder irgendwas anderes zu machen und einfach ein bisschen runterkommen. Und dann kann man wieder auf das Blatt oder auf das Handy gucken und sagen, okay, worum geht's eigentlich? Und meistens formuliert man es dann schon komplett anders und zwar auch so, dass die andere Person das hören kann.
Ja.
Denn wer von uns wird dann gerne mit so einem genervten Unterton kritisiert? Das ist unangenehm, wir schützen uns.
Mhm.
Aber wenn die andere Person sagt, hey, du, ich brauche, wie viel Zeit haben wir noch? Wie schön wollt ihr es jetzt haben?
Wir gehen mit dem Flow, so wie es jetzt quasi ausläuft. Ganz entspannt.
Okay. Gut, dann sage ich es einfach ein wunderhübsch. Also ich habe auch zu Konfliktmanagement publiziert. Also ich habe einen praktischen Ratgeber dazu geschrieben. Und den kann ich jetzt natürlich nicht in einem Satz erzählen. Aber das Wichtigste, finde ich, kann ich schon machen. Und das ist, wenn man sich das Intro überlegt, den Rahmen, das Framing, sagt man im NLP, ist es schon mal wichtig, wenn ich nämlich oder du, ist egal, Mann, Weib, Frau, was auch immer, sagt, wir müssen reden oder im Job, es gibt ein Problem. Das an sich wird ja beim anderen schon, dass wir auf Hirnstammebene zurückfallen, im Fight or Flight sind, denken, werden wir gefeuert, ist die Beziehung zu Ende. Was denkt sie, was ich gesagt habe? Habe ich einen Fehler mit dem Kunden gemacht? Wer hat sich beschwert? Das heißt, wir sind so in Angst und Überlebensmodus, dass wir unser Großhirn, was wir brauchen, um Lösungen zu finden, gar nicht mehr benutzen können. Das heißt, das Erste, was ich grundsätzlich sagen würde, ist, komm so weit runter, dass du dir den Rahmen überlegen kannst. Zum Beispiel, ich habe eine Kleinigkeit, die ich mit dir besprechen möchte. Ist schon ein ganz anderes Grundgefühl. Oder ich arbeite super gerne mit dir zusammen und ich habe in letzter Zeit das Gefühl gehabt, es hat weniger gut geklappt. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen, damit wir da wieder hinkommen. dann ist auch die Absicht direkt mit drin. Ich mag dich eigentlich, ich will mit dir zusammen und es gibt diesen kleinen Punkt oder vielleicht auch den mittleren Punkt oder auch einen großen Punkt. Die Sache ist, die Größe ist nicht das, was verängstigt, sondern das Outcome. Also wenn ich sage, ich will am Ende dieses Gespräches mit dir gut zusammenarbeiten, dann kann ich mich halt schon entspannen, weiß, okay, die andere Person will mich nicht feuern. Es kann aber auch sein, dass ich das nicht weiß. Nehmen wir mal das Schlimmste. Es ist wirklich was, wo ich denke, vielleicht müssen wir uns deswegen trennen. Vielleicht müssen wir die Kooperation beenden. Dann kann man auch sagen, es ist ein wirklich großes Thema, was mich gerade sehr belastet, was für mich die Zusammenarbeit in Frage stellt. Wann ist ein guter Zeitpunkt für dich, damit wir das in Ruhe besprechen können? Es geht nicht darum, dass man es schön malt, sondern dass man ehrlich ist und so viel Sicherheit gibt, wie es möglich ist. Und wenn man das schon gut hinkriegt und einen guten Zeitpunkt hat, die andere Person sich emotional und mental darauf einstellen kann, womit sie dann zu tun hat, dann ist es danach viel einfacher zu sagen, das und das ist passiert, so und so hat es für mich die Auswirkungen gehabt und das wünsche ich mir. Wie lösen wir das? Aber das ist dann keine Kritik. Ich finde, Kritik sagt im Grunde schon, dass es so ein verknotetes, emotionales, stressiges Grundgefühl hat. Und auch konstruktive Kritik, finde ich, ist nicht so ein richtig sauberer Begriff. Die Leute sagen, ja, man muss ja wachsen. Ja, aber man kann auch einfach sagen, um mit dir zu kooperieren, brauche ich weiß von mir das. Nehmen wir mal was harmlos, ich Pünktlichkeit brauche. Oder ich weiß von mir, dass so, wir diese Kundenvereinbarung haben. Wenn das nicht funktioniert, passt es für mich nicht. Also man muss nicht sagen, du böser Mensch, kommst immer unpünktlich. Man kann einfach sagen, ich weiß für mich, das brauche ich. Und wenn das immer wieder passiert, dann merke ich, dass meine Energie aus unserer Kooperation rausgeht. Und jetzt ist die Frage, finden wir da irgendeine Lösung mit? Oder wenn nicht, ist das auch okay, aber dann klappt es halt nicht. Aber dann hat es nicht diesen Kampf. In Kritik steckt auch immer so eine Hilflosigkeit mit drin. Wir kritisieren aus dem Zustand nicht von, ich wünsche mir das, mein lieber Mitarbeiter oder mein lieber Ehemann, und ich weiß, du wirst es mir geben. Das ist nicht die Grundenergie von Kritik. Aber das ist das, was funktioniert, wenn wir wirklich zum Ziel kommen wollen.
Liebevoll, achtsam kommunizieren. Gewaltfrei. Danke.
Gut.
Ja, und man kann auch sagen, ich bin gerade stinkwütend wegen diesem Thema. Es geht nicht darum, dass man alles weich wäscht. Das möchte ich ganz klar sagen. Man kann auch sagen, ich bin wahnsinnig wütend. Und du hast jetzt die Wahl. Du kannst es in Ruhe hören oder du gibst mir 2 Stunden. So.
Ja, Transparenz und Ehrlichkeit, wie du es gesagt hast, einfach, ja. Meine Stimme ist schon weg. Richtig, 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 richtig gut beschrieben. Und ich glaube auch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich glaube, das ist eine Folge, in die man öfter reinhören darf, sozusagen, um wirklich nochmal mehr zu integrieren, sage ich. Es sind ja so viele richtig, richtig tief und gute Informationen. Wahnsinn.
Mhm.
Ja, das freut mich. Ja, ich habe das Gefühl, ich würde gerne noch so 2-3 Tage weiterreden.
Dafür kann man dich ja aber kennenlernen. Und vielleicht magst du das nochmal zum Schluss sagen. Wie kann man dich quasi kennenlernen, liebe Linda?
Dankeschön. Ja, also man kann einfach ein Impulsgespräch buchen, 15 Minuten. Und also wenn durch diesen Podcast eine Frage aufgetaucht ist oder du merkst, dass du irgendeine Blockade hast und gerne so eine erste Idee haben möchtest oder so, dann ist es einfach unverbindlich buchbar. Und was ich auch ganz wichtig finde, manchmal sagen Leute, dass sie Coaching haben möchten. Ich gucke immer auch, ob das passt. Manchmal kommen Leute zu mir, also die meisten, die zu mir kommen, da sage ich, ja, okay, damit können wir zusammen arbeiten. Manchmal sage ich auch immer, ich glaube, es ist liebevoller, wenn du dir einen niedergelassenen Therapeuten suchst. Auch das kann sein. Es kann aber auch sein, dass die Person einfach kommt und sagt, hey, ich brauche da gerade eine Idee. Das ist auch für mich fein. Also auch dafür ist es da. So. Also es muss nicht unbedingt in der Zusammenarbeit enden. Manche Leute sagen auch nur, oh, ich hänge an dieser einen Stelle. Hast du da mal eine Idee? Dann sage ich, ja, das wäre meine Idee. Probier das mal aus. So. Und da kommt mein Spieltrieb durch. Ich finde es einfach total spannend zu gucken, wo kann man es hier schöner machen und wo kann man es da schöner machen. Also das genieße ich einfach sehr.
Das klingt total schön.
Genau. Wir werden alles in die Shownotes reinschreiben, sodass man dich auch wirklich dann direkt aufsuchen kann, sage ich mal. Und ich würde sagen, damit werden wir die Folge jetzt einmal beenden und sagen ein gigantisches Dankeschön, liebe Linda.
Danke.
Insights, die man nicht mal eben so bekommt in so einer Tiefe, wie ich finde. Und ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne liken, Purecast folgen für noch viel, viel mehr Input und vielen coolen Gästen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.